aber wenn ihr so alle ausfällt und ihr sowas absagen müsst, ich meine, ihr seid ja richtig dedicated, sage ich jetzt mal, in der Musik. Wie schwer fällt dir das? Wie schwer fällt das der Band, sowas
das abzusagen? Das ist immer eine Diskussion. Es ist immer Abwägen, Vor- und Nachteile und natürlich, also Vor- und Nachteile, was gibt es da für, also quasi geht es sich irgendwie körperlich aus, ja oder nein? Mhm. Was könnte man tun, damit es sich ausgeht, damit man nicht noch kränker wird? Also, aber halt Vorarlberg fahren, spülen und dann wieder zurückfahren am nächsten Tag und so, wenn man dann halt Fieber hat, ist halt einfach nicht drinnen. Also da müssen wir mittlerweile auch, früher hätte man es wahrscheinlich gemacht, aber okay, mittlerweile sind wir halt schon ein bisschen mehr so, okay, na.
Das ist vor allem als Band, ihr seid zu viert, ja wahrscheinlich dann schon immer wieder Abwägung, oder ihr seid ja auch alle, ihr habt alle eure Jobs noch.
Sicher, und vor allem, es ist halt auch gleich, ich glaube, das Schlimmste ist halt dann auch ein bisschen die Enttäuschung. Man will halt niemanden enttäuschen, weder Veranstalter noch Fans noch sonst irgendwas. Man selber ist ja auch enttäuscht, weil wenn es ein cooles Festival ist, natürlich will man das nicht absagen. Ja. Passiert. So ist das Leben.
Weil ich habe das auch interessant gefunden, weil du mir letztens geschrieben hast, dass wir das nochmal verschieben, unser Gespräch, weil du einen Workshop gegeben hast und, glaube ich, keine Stimmen mehr gehabt hast.
Ja, genau.
Was machst du da?
Das war mit meiner, also ich bin ja Lehrerin in der Geblergasse, in einem stinknormalen Gymnasium.
Okay.
Und bin Klassenvorständin einer dritten Klasse Unterstufe, die jetzt in Musik, mit dem Musiklehrer, der eben Stefan Frankenberger, der ist eh auch Produzent und der hat bei uns als Musiklehrer angefangen.
Okay.
Und meine Klasse war im theoretischen Musikunterricht nicht sehr angetan. Und dann haben wir beschlossen, okay, passt, wir machen jetzt einen Songwriting-Workshop. Und das habe dann halt, weil ich halt quasi die Erfahrung, notwendige Erfahrung mitbringe, habe ich das halt gemacht mit ihnen. Aber mit 26 Kindern oder 25 Kindern halt an sowas arbeiten, ist mega anstrengend. Also, man hört sich, ich bin eher momentan wieder ein bisschen heißer, weil halt gerade in der Schule sind alle in Ferienstimmung, aber trotzdem ist noch Stundenplan und es ist halt sehr anstrengend.
Also Noten müssen vergeben werden, oder?
Ja, und Noten wird gefeilscht und gehandelt und geprüft und diskutiert und morgen ist Notenkonferenz von 13 Uhr bis Open End. Einmal haben wir um 22.30 Uhr geendet.
Stimmt, auch in der Volksschule, wo mein Sohn geht,
ist
eine Notenkonferenz morgen. Ja. Okay, aber wenn da 26 Kinder mitmachen, dann machen da alle... Also die ganze Klasse macht da mit,
Der Musiklehrer hat sie eingeteilt in mehrere Gruppen, die halt unterschiedliche Dinge machen sollten. Es gab die MusikerInnen-Gruppe, also das sind eh Leute, die bereits irgendeine musikalische Vorahnung haben. Und die Texterinnen-Gruppe, und ich habe das Textschreiben übernommen und habe einen Bates-Song hergenommen und bin das mit ihnen so ein bisschen durchgegangen. Und, damit sie halt gleich irgendwas sehen, was, ja, das hat jemand gemacht, den ich kenne und nicht einfach nur irgendwer, den sie halt aus dem Internet kennen. Und da, ja, und dann haben wir auf Englisch, weil ich ja Englischlehrerin bin in der Klasse, haben wir auf Englisch Texte geschrieben und den Besten haben wir ausgewählt, noch ein bisschen gefeilscht daran und dann haben die Musikerinnengruppe hat sich auf eine Songstruktur geeinigt, also eh so ein klassischer Popsong, aber halt mit drei Akkorden und dann haben wir den Text rübergelegt und jetzt proben wir es und wir waren heute auch wieder im Proberaum, meine Schule hat einen Proberaum, weil da eher andere MusikerInnen unterrichten und deswegen haben wir dann gleich geprobt heute und ja, das ist halt anstrengend, bis alle wieder bei sich sind und den Song spielen wollen gemeinsam, ist es ein bisschen Arbeit.
Aber wie ist das so für deine Schülerinnen und Schüler, wenn du quasi dort als Klassenvorständin, seriöse Klassenvorständin, dann machst du so Musik-Workshops, Songwriting-Workshops. Auf der einen Seite bist du auf der Bühne mit deiner Band und dieses, ich sage jetzt einmal, Doppelleben irgendwie führst. Also haben die das alle davor schon gewusst, dass du diese Band hast? Oder haben sie sich
ich habe es ihnen relativ schnell gesagt, das mache ich. Und dann sind sie auch bald, also wann war das letztes Jahr? Vorletztes Jahr haben wir am Donauinselfest gespielt. Yeah. Und da waren ein paar, da habe ich eine lustige Erfahrung gemacht, weil einer meiner Schüler, also ich bin Crowdsurfen gegangen und habe beim Crowdsurfen einem Schüler, der auf den Schultern seines Vaters gesessen ist, quasi ein High Five gegeben. Und nachher haben sie alle den Merch-Tisch gestürmt und haben natürlich Shirts gekauft. Und das ist schon lustig. Und ich glaube halt einfach auch, dass das eine bestimmte, schon eine bestimmte Wirkung hat. Einerseits irgendwo eine Vorbildwirkung, sicher meine Lehrperson, von der ich was lernen kann, ist anders und das ist auch okay. Mhm. Ja, und steht dazu, anders zu sein. Und ich habe sicher auch vielleicht jetzt ein bisschen eine andere Beziehung zu meinen Schülerinnen als manch andere Lehrpersonen. Das ist als Klassenvorstand sowieso, da ist man immer ein bisschen Ersatzmama. Vor allem, weil ich
in einem Gymnasium nicht auf.
Vor allem, weil ich halt eine Ganztagesklasse betreue. Das heißt, die sind echt teilweise von 8 bis 17 Uhr durchgehend in der Schule. Und da bin ich 2 Tage in der Woche die Hauptansprechperson. Mhm. Da bin ich halt wirklich von in der Früh bis um 5 dort. Und das ist einerseits emotional manchmal vielleicht ein bisschen aufwendiger. Mhm. Gleichzeitig hat man aber eine andere Beziehung und kann viel mehr auf Augenhöhe mit den Schülerinnen arbeiten, als wenn ihr Klasse jetzt nicht so gut kennt und einfach nur als Englischlehrerin reingehe. Also,
ja.
Da ist die Distanz natürlich dann eine größere und das ist auch gut so. Aber wenn ich Leute 4 Jahre lang habe, dann freue ich mich, wenn sie mich besser kennen und wenn ich sie besser kennenlernen kann.
Aber ist das dann oft auch schwierig, wenn du auf der einen Seite diese Frontfrau einer durchaus bekannten Garagen-Punk-Rock-Band bist und durch Österreich und durch deutschsprachig oder international auch tourst und jemand bist, zu dem man aufschaut und den man irgendwie bewundert und auf der anderen Seite dann aber doch auch, jetzt sagen wir mal, die seriöse Lehrerin sein muss?
Ich glaube, es ist manchmal schwierig, aber ich nehme das gar nicht so, also für mich, ich nehme das ja gar nicht so wahr, wenn ich in die Schule gehe, die meisten wissen ja nicht mal, dass es Bates gibt, dass es die Band gibt. Es ist ein bisschen bekannter geworden, als wir eben für den Amadeus nominiert worden sind, weil ich da natürlich dann aktiv mit meinen Schülerinnen drüber geredet habe und sie auch gebeten habe zu voten. Natürlich, warum soll ich das nicht nutzen, dass ich einen riesigen Pool an Menschen habe, der mich kennt und der, der das halt auch cool findet und sagt, ja, meine Lehrerin, die macht halt Musik. Aber tatsächlich ist Rockmusik jetzt auch nicht unbedingt das begehrteste Genre unter Jugendlichen. Also es kommt wieder mehr. Ich habe zum Beispiel heute einen meiner Schüler, der eh auch Schlagzeug spielt, hat ein Metallica-T-Shirt angehabt und dann habe ich gefragt, cool, hey, hörst du eigentlich Metallica? Und er hat gesagt, ja, jetzt nicht mehr. Also, okay, jetzt gerade nicht mehr, okay.
Lars Ulrich nervt.
Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, zu Recht. Aber es ist jetzt nicht so, manche nervt es ja irgendwie. Also manche glauben irgendwie so, ja, vielleicht nehmen die das so wahr, als würde ich glauben, ich wäre was Besonderes.
Okay.
Und das würde ich mich darüber so stark identifizieren, aber das tue ich in der Schule ja gar nicht, weil ich rede ja nicht häufig drüber. Wenn wer fragt oder wenn wer mich darauf anspricht, dann ist das vollkommen okay und dann rede ich mit den Leuten drüber. Aber an die große Glocke hängen oder, also tue ich das nicht.
Also wenn es jetzt aufkommt, dann
genau, dann ist das so, ja, okay, wie bei meinen Schülerinnen, die teilweise, ich habe eine Schülerin, die macht jetzt die Aufnahme für das slowakische Basketball-Nationalteam.
Okay.
Ja, natürlich redet man darüber, weil das halt was Besonderes ist, aber gleichzeitig ist es halt auch, okay, das ist Teil von dir und also die Schüler sind auch nicht so, dass sie halt jetzt nachgraben und nachforschen. Also,
aber das ist total interessant, weil ich habe das jetzt nicht gedacht, dass natürlich Rockmusik jetzt, also in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren wahrscheinlich halt nicht so einen Stellenwert bei jungen Menschen hatte wie vielleicht in den 90ern oder so.
Absolut, also das ist was, wenn man nachfragt, was die Kids so hören, dann ist es hauptsächlich eben Rap und halt Pop. Also das sind die häufigsten Genres und hauptsächlich sind es dann die SchülerInnen, die deren Eltern ganz klar Rockmusik hören.
Ah ja, stimmt, das sind dann schon die Eltern.
Genau, und deswegen habe ich auch Schüler mit in der Klasse sitzen, die Amon Amarth-T-Shirts anhaben.
Vom Papa oder von der Mama.
Ja, genau und so. Also das ist
das ist ja wiederum cool irgendwie.
Ja, voll. Ich habe auch schon Eltern auf einem Carcass-Konzert, habe ich einen Vater getroffen von einem Schüler aus meiner Klasse. Also das ist auch, ja, es ist einfach so.
Jetzt fliegt da was.
Ja, ein Insekt.
Schwierige Aufnahmebedingungen ja, heute.
Ist eine Gelse.
Eine Gelse?
Ja, oje.
2 Tage ist es heiß und die Gelsen sind da. Aber weil du den Amadeus Award angesprochen hast, und da wart ihr ja auch für Hard and Heavy oder für die Kategorie nominiert, und ihr seid ja auch dort aufgetreten bei der Preisverleihung.
Genau, ja, das war eigentlich ziemlich witzig.
Und ihr hattet da auch so einen viralen Moment, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
Wir haben es natürlich viral ausgeschlachtet, würde ich jetzt einmal behaupten. Ja, weil es ist schon eine sehr schräge Situation. Erstens einmal, dass wir dafür nominiert worden sind, wir haben uns sehr gefreut. Gleichzeitig, wenn man sich die Nominierung, also ich frage mich dann immer, wie das zustande gekommen ist, weil wir jetzt im Vergleich zu anderen Bands wie Blame the Empire oder so jetzt nicht unbedingt genauso viele Streams haben. Die rutschen halt die machen halt Metalcore. Metalcore ist halt was auch sehr, sehr, sehr beliebt ist, und rutschen halt in irgendwelche Gym-Playlisten, irgendwelche Muckibuden-Playlisten und haben dann Hunderttausende von Plays. Und uns ist das halt nicht passiert, und ich glaube, unsere Fanbase ist sehr, sehr organisch gewachsen über die letzten Jahre. Mhm. Und wir haben uns dann natürlich gefreut, dass sich das ausgegangen ist, dass wir nominiert worden sind und dass uns die Leute auch jetzt als Hard and Heavy Band einschätzen. Also es war für mich auch eine Überraschung, weil ich nehme das als Hard and Heavy, dann denke ich halt irgendwie an Metal Band, oder? Da war für mich unser Punk jetzt gar nicht so beheimatet, weil ich ja doch immer darauf poche, dass unsere Musik schon irgendwie Pop-Strukturen hat und halt doch relativ eingängig ist. Aber ja, wir haben uns sehr gefreut. Gleichzeitig ist dann auch die Frage hochgekommen, für mich als Frau, ob ich da jetzt nicht Quoten-Frau war, weil in der Kategorie waren nur die Bassistin der Leftovers und ich als Frau nominiert. Also
als Frontfrau.
Als Frontfrau. Es gab sowieso also keine andere, die halt dezidiert so quasi die Frontfrau einer Band ist. Seal City gab es halt auch noch, ja klar, aber die waren halt quasi dann nicht nominiert. Ja. Und das ist, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Gleichzeitig ist es mir eigentlich wurscht. Größter österreichischer Musikpreis, wir sind nominiert, danke. Da freut man sich natürlich drüber. Also ich glaube, auch die Familie hat sich drüber gefreut, weil das irgendwie so was Greifbares ist. Mhm. Und wenn ich sage, wir spielen mit der Band irgendwie, wir sind eine Woche in Deutschland auf Tour, dann ist das für die halt auch nichts Greifbares. Dann ist das ja okay.
Das war so der erste Moment, wo das so auch angekommen ist bei
gewissen Menschen? Nein, natürlich nicht, aber bei gewissen Menschen ist das halt schon, also gerade in meiner Schule, auch in der Bubble, wo ich halt das auch nicht so in die große Glocke hänge, war das natürlich dann so, was, ihr seid für den Amadeus nominiert? Wow. Mhm. Und als wir dann dort waren, also es war halt schon lustig, weil die Performance, also es ist halt live natürlich im Fernsehen. Wie live ist im Fernsehen?
Also nicht live.
Genau, und
war da ein Gesang von?
Man kann entscheiden, ob man einen Live-Gesang und so möchte, okay, was halt bei Rap und so Sinn macht, aber ich habe gesagt, dann bin ich allein die Einzige, die da, wir sind 4 Leute, und warum bin ich dann die Einzige, die abliefern muss? Live sicher nicht. Und wenn man die Möglichkeit hat, Playback zu spielen, Vollplayback einmal im Leben, warum dann nicht? Vor allem, weil wir es dann eben auch genutzt haben. Wir haben einen Song von unserem neuen Album gespielt, der heißt Fucking Fake. Und das war für mich auch, in dem Song geht es halt tatsächlich auch ein bisschen um das Musikbusiness und die Leute, die dann halt kommen, war es jetzt so super, so diese Schulterklopfer und einem irgendwie so das Gelbe vom Ei versprechen und sagen, ja, das und das wird, ihr seid so super und bla und irgendwas. Und man merkt halt, dass da nichts dahinter steckt. Und dass das halt auch in Österreich, sehr kleines Land und schon auch natürlich ein bisschen erfreundete Wirtschaft ist. Und dann natürlich auch noch von der anderen Seite, dass es halt immer wieder KünstlerInnen gibt, die ich als nicht authentisch empfinde, wo ich mir denke, so, okay, was machst du da? Also auch Leute, die ich kenne, die sich dann entwickelt haben in irgendeiner Richtung, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwie, das kann ich nicht ernst nehmen oder das kann ich. Und das ist meine persönliche Meinung. Und das haben wir alles in diesen Song gepackt. Und You're so fucking fake.
Also wer es nicht gesehen hat, man sieht bei eurer Performance, dass es fake ist,
ja,
dass
unser Gitarrist
Lied vom Band kommt.
Genau, unser Gitarrist dreht die Gitarre um während dem Solo und ich bin dann auch schon...
Du laufst, glaube ich, halb ins Publikum? Nein,
ja, aber nein, ich bin dann von der Bühne, von dem Platz, wo ich hätte stehen sollen, ich spiele dann nicht mehr Gitarre, die aber vom Band noch läuft, nehme das Mikrofon und gehe weiter runter und habe den Leuten dann auch mit dem Finger so ins Gesicht gezeigt. Weil wenn man schon die ganze österreichische Musikbranche vor der Nase hat und ihnen sagen kann, dass man sie als fake empfindet, dann war das für mich der Moment, das auch zu tun. Und das war dann schon ein bisschen Genugtuung. Und dann auch die Reaktionen von vielen anderen waren dann sehr gut. Also es gab dann Leute, die uns geschrieben haben, ja, das war eine sehr schöne paradoxe Intervention. Das habe ich ziemlich gut gefunden. Andere haben gemeint, wir haben quasi als Scherz haben gemeint, wir haben Punk-Verrat betrieben.
Okay.
Ja, weil wir als Punk-Band überhaupt dort aufgetreten sind.
Okay.
Andere haben gesagt, wir haben den Punk zum Amadeus gebracht. Also es war eine super gute Erfahrung. Natürlich will man als Band einmal irgendwann im Fernsehen sein, auch wenn es jetzt nicht unser großartiges Medium, also ich glaube, es ist nicht unbedingt unser Medium.
Da merkt man, glaube ich, auch, oder bei so einem Auftritt, der halt, wo so viel reinprojiziert wird, dass man es vielleicht auch als Band oder als Künstlerin jetzt gar nicht allen recht machen kann oder muss, oder?
Absolut, das ist ja immer unser Ansatz. Wir machen das, weil wir daran Spaß haben und weil wir das cool finden. Mhm. Und was die anderen davon halten, ist mir prinzipiell egal, weil es immer Leute geben wird, denen es gefällt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man weitermacht, weil natürlich, wir fahren jetzt im Sommer das erste Mal nach Frankreich, das heißt endlich wieder komplettes Neuland. Wir waren jetzt schon mehrere Male in Deutschland unterwegs, haben dort Clubs ausverkauft und das ist halt schon was, wo ich mir denke, ja, das darum geht's. Und es geht mir jetzt nicht darum, es gibt halt Leute, die bringen zwei Songs raus und spielen dann gleich im Gasometer oder so. Mhm. Wir haben uns das halt jetzt über die letzten Jahre erarbeitet und zwar echt, indem wir überall gespielt haben und egal ob als Opener oder um 2 in der Früh als letzte Band auf irgendwelchen Festivals und wir haben Spaß dran und ich glaube, das ist halt schon was man immer wieder, das müssen wir uns selber auch immer wieder in quasi vorsagen, es ist das Mantra, man hat auch Spaß dran, man darf das nicht vergessen. Und wenn das dann so ernst genommen wird und wenn man sich so selbst als Künstlerin jetzt zu ernst nimmt, dann finde ich, wird es immer schwierig.
Du hast früher so was Schönes gesagt, dass halt die Fanbase bei euch so organisch gewachsen ist über die letzten Jahre. War das grundsätzlich, wie ihr euch gefunden habt, ihr habt jetzt euer zweites Album rausgebracht, hattet ihr da am Anfang so ein bisschen einen Plan auch, wo sowas hinführen könnte oder wo ihr hin wollt mit eurer Musik?
Also wir sind alle über 30 und haben immer schon, also ich glaube alle als Jugendliche schon davon geträumt, in Bands zu spielen und live zu spielen. Mhm. Und ich glaube, der Plan von allen Vieren ist einfach so, okay, passt, je größer die Bühne, desto besser. Okay. Je mehr Leute, desto besser. Und das ist, glaube ich, immer noch die Motivation hinter dem Ganzen. Und der Plan, wohin soll es gehen? Naja, es gibt eh nur eine Reise, wenn man da einsteigt in diesen Bandbus und sagt, man macht das. Man macht das so lange, wie es einem Spaß macht. Und solange man da Lust drauf hat. Und natürlich ist es halt auch dann eine Frage der Professionalisierung. Weil wir hatten auch Line-Up-Changes, einfach weil bestimmte Leute dann halt nicht mehr die Opfer bringen wollten, zu sagen, okay, passt, ich habe jetzt zum Beispiel 2 Monate Sommerferien als Lehrperson, gleichzeitig aber kann ich nicht auf Urlaub fahren, weil wir eben viele Konzerte spielen, unter anderem im Ausland. Und das ist ein Opfer, das man halt bringen muss. Oder zu sagen, ja, okay, ich kann an dem und dem Wochenende jetzt nicht das und das machen, weil ich habe das zu tun für die Band. Oder also es ist halt man muss halt Prioritäten setzen und Opfer bringen. Und ich glaube, das ist das bindende Glied unter uns, wo man sagt, okay, das ist unsere Motivation, das ist uns, was uns antreibt und wir müssen alle ungefähr denselben Level an Motivation halten, sonst funktioniert das nicht. Und das ist was, wo ich sage, okay, es gibt jetzt einen großen Plan. Ja, natürlich will man immer die größte Band der Welt werden. Warum spiele ich Gitarre im Proberaum nicht? Weil ich eine Hobbyband haben will. Und
es könnte ja auch sein. Also könnte es ja auch reichen, dass du sagst, okay, ich bin Lehrerin, ich habe da so mein Leben in Wien. Und hin und wieder spiele ich ein paar Gigs. Das kann ja auch...
Natürlich, absolut.
Also machen das ja viele so.
Machen viele und finde ich auch
vollkommen... wollen vielleicht gar nicht mehr.
Vollkommen legitim. Bei uns ist es, glaube ich, eher so, dass... Es ist jetzt... Also als österreichische Rockband. Erstens einmal, was möchte man sich erwarten im Sinne von, wo soll es denn hingehen? Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Beispiele wir jetzt haben von österreichischen Rockbands, die es international, und da rede ich jetzt nicht nur von Deutschland, es geschafft haben. Mhm. So, Naked Lunch vielleicht. Dann fallen wir schon, also als Rockband jetzt dezidiert, wird schon schwierig. Und somit stellt sich ja die Frage, ja okay, wohin soll es gehen? Für uns gibt es nur ein Ziel, und das ist, so viele Konzerte zu spielen wie möglich, und solange uns das freut, ist das Ziel. Und wenn das größer wird, dann ist das schön, und dann sind, glaube ich, alle so lange an Bord, solange es halt jedem Spaß macht. Und wenn dann irgendwer nicht mehr will, dann ist das auch okay. Also ich bin jetzt aus dem Alter draußen, wo ich sage, eine Band, das sind alles Best Friends, und da kann niemand aussteigen und aufhören, und dann, weil dann geht die Band zugrunde. Ja, okay, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann wird es schwierig, weil ich finde, Sänger auswechseln funktioniert selbst bei Quellertag nicht so gut.
Da habe ich irgendwann einmal ein Konzert in der Arena gesehen, das war großartig, aber ich glaube, das war noch mit dem
alten Sänger.
Mit dem alten Sänger. Mhm,
genau.
Ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich gestehen.
Ja, eben, same thing. Ja.
Ja, das funktioniert.
Oder Sepultura ohne Max Cavalera oder so.
Ja, die haben jetzt aber auch noch lang durchgehalten.
Stimmt.
Obwohl, die sind jetzt, glaube ich, auf Abschiedstournee, so viel
ich weiß. Ich weiß nicht, wie oft Metal-Bands auf Abschiedstournee gehen. Es ist,
ja. So weit seid ihr noch nicht.
Nein, also definitiv nicht. Wir, glaube ich, würden uns freuen, wenn wir jetzt einmal außerhalb vom deutschsprachigen Raum ein bisschen mehr herumkommen. Weil das halt dann wieder, jetzt warst du ein paar Mal in Deutschland und Österreich unterwegs. Mhm. In Österreich sind wir jetzt eher von coolen Festivals und überall. Und es ist auch super, weil es ist einfach gemütlich, weil... Man weiß, man ist irgendwie zu Hause und man weiß, wie es funktioniert. Und überall anders ist es natürlich immer ein bisschen stressiger, oder man stresst sich ein bisschen mehr. Und ja, deswegen ist cool nach Frankreich. Die Rockszene dort ist auch gerade total am Aufblühen wieder. Und da bin ich gespannt, was da einfach geht und wie wir dort aufgenommen werden.
Aber das ist ja auch so ein schöner Gedanke, was du früher gesagt hast, dass obwohl die Ausgangslage, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, jetzt als österreichische Rockband, sagen wir einfach Rockband vielleicht, aber ist am einfachsten.
Wir definieren uns auch als Rockband. Okay. Also ich glaube nicht,
dass... Mit unterschiedlichen Nuancen.
Genau,
und Farben,
genau.
Dass ihr trotzdem jetzt nicht sagt, oder dass kalkuliert vorgeht und sagt, okay, wir könnten das und das machen oder das ändern, um vielleicht irgendwie... schneller erfolgreich zu werden oder also kalkuliert davor zu gehen, sondern es klingt für mich jetzt so, okay, wir machen einfach die Musik, die wir machen wollen, so gut wir es können, und hauen uns voll rein jeder bringt so sein Opfer, aber es gibt jetzt kein quasi, okay, wir schauen, was so funktionieren könnte.
Nein, ich glaube, wir lernen halt auch, also ich glaube, was ein wichtiger Schritt war vom ersten jetzt auf das zweite Album, der Art und Weise, wie die Produktion stattfindet und was wir, wie wir arbeiten möchten. Ich glaube, das sind so, und das ist auch das, was mir jetzt, sage ich mal, wichtiger ist, als irgendwelche großartigen Gehirngespinstpläne zu haben, die dann eh nicht fruchten oder so, weil man ja sehr schwer abschätzen kann. Oder einschätzen kann, was jetzt erfolgreich ist und was nicht. Also ich glaube schon, dass da immer eine große Portion Glück dazu gehört. Mhm. Aber die Art und Weise, wie man als Band jetzt ein Album produziert, wir haben uns diesmal viel konzentrierter auf ein Album eingelassen und haben gesagt, okay, passt, wir hatten, was weiß ich, 25, 30 Demos, rohes Songmaterial, haben uns dann getroffen, haben aus diesen Songs ich glaube, 20 ausgewählt, mhm. also von 30 wirklich 20 ausgewählt, haben eine Pre-Production gemacht mhm. und aus diesen Songs haben wir dann wiederum, ich glaube, 13 oder 14 Songs.
11 sind es jetzt am Album,
ja, 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 genau, aber ja. wir haben 13 oder 14 Songs aufgenommen,
okay.
weil man den, also ausgewählt und dann herumgefeilt und dann aufgenommen.
Ja, ja.
Und wir haben halt Schlagzeug und Bass im Studio aufgenommen und den Rest hat, es hat ja unser Schlagzeuger, der Fazzo, der ja auch Bipolar Feminine produziert hat und jetzt Monokay und generell ein sehr guter Produzent ist und wir natürlich froh sind, dass der in unserer Band, dass er in unserer Band spielt.
Praktisch.
Ja, also ein großartiger Schlagzeuger, super Mensch und wirklich meiner Meinung nach einer der besten Produzenten für, gerade für Gitarrenmusik in mhm. Österreich. Und wir haben uns dann eben diese besten 13 Songs oder so ausgewählt mhm. und haben dann, nachdem wir Bass und Drums aufgenommen haben, in einem Keller, viel schlimmer als hier, der ist ja super schön, der ist ja trocken und fein. Wir haben es in einem feuchten Kellerlokal.
Hier ist es nur kalt.
Ja, da war es auch noch und einiges feuchter und man hat, wenn man nach Hause gekommen ist, nach Kirche gerochen oder so. Da haben wir Gitarren eingespielt und für uns war, die Vorgabe war, okay, wir wollen eben, wie vorher schon angesprochen, Popstrukturen mhm. und eingängige Songs. Ich glaube, das ist das, was uns vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt einmal, abgrenzt, auch von anderen Rockbands, dass wir sehr auf Eingängigkeit schauen, dass mhm. Mir ist das halt einfach wichtig. Ich will eine coole Hookline haben mhm. in einem Song. Ich will, dass Leute selbst nach dem ersten, zweiten Mal hören, dass ihnen irgendwas hängen bleibt. Mhm. Und wir haben uns wirklich gezielt auf das konzentriert und gesagt, okay, passt, die Songs müssen eine logische Struktur haben, alles, was zu viel ist, ob es jetzt ein Bridge ist oder irgendein Gitarrenpart oder irgendwas, wenn wir nicht hundertprozentig sind, sicher sind, wo uns das hinführt in dem Song oder wenn es dem Song nichts mhm. zugute tut, weg damit. Mhm. Und deswegen hat das Album auch den Titel All Filler, No Killer bekommen. Es ist halt natürlich ein Wortwitz auch und in unserer, im Bates Humor, weil...
Ich wollte gerade fragen, ist das euer besonderer Band-Humor?
Sicher, der spielt natürlich auch eine Rolle, dass man sagt, okay, wir Understatement ist auch ein Statement. Und natürlich ein Witz und gleichzeitig halt auch eine Beschwerde über all das Filmmaterial an Musik, das veröffentlicht wird. Und mhm. also ich würde nie auf die Idee kommen, wie Taylor Swift ein 3-Stunden-Album mit B, C, D, F-Seiten herauszubringen, wo ich mir denke, so, wozu? Und trotzdem geht's. Also vielleicht ist das doch ein neues Rezept. Wir haben uns dann darauf konzentriert, dass das so kompakt wie möglich wird und dass das halt wirklich ein Album ist, wo ich sage, okay, es ist nichts, kein Moment, der mich nervt. Mhm. Und das war, glaube ich, die wichtigste Lehre, die wir aus dem ganzen Herumexperimentieren und mit den vielen Singles und so gelernt haben, war halt, okay, dass der Song nicht mein Ego und nicht das Ego von irgendwem anderen in unserer Band steht ganz vorne, sondern der Song. Wie funktioniert der Song und was braucht der Song, um gut zu funktionieren für mhm. uns?
Genau. Aber das ist schon interessant, weil auf der einen Seite sagst du, okay, es ist so, der Ballast kommt alles weg oder mhm. alles jegliches Füllmaterial kommt weg. Auf der anderen Seite klingt es aber doch sehr vielschichtig auch. Also es geht in verschiedenste Richtungen.
Genau, oder? Also ich glaube schon, wenn man jetzt so in Genre-Schubladen denken möchte, überspannt das Album so ziemlich alles, was man jetzt im Rockbereich haben kann. Also es gibt klassischen Punk, es gibt Pop-Punk, es gibt da 70s-inspired Pop-Nummer mit Hello My Love, es gibt klassische so Egg-Punk-Kracher wie Take Me Out und dann halt auch so der Epos zum Schluss mit Expensive Toys. Also natürlich wollten wir, also wir haben uns auch Zeit gelassen, jetzt sozusagen um die Playlist sich zu überlegen, welcher Song wann, wo, wie mhm. hinpasst und wie die Songs zueinander passen. Weil mir als Musikhörende, ich bin ja auch noch so wahnsinnig, dass ich mir Platten kaufe, die Wohnung mit Platten zustelle. Und es ist mir schon wichtig, dass wenn ich ein Album höre, dass das auf der A-Seite gut klingt, mhm. ein Ende hat, das mich motiviert aufzustehen, sie umzudrehen und dass ich mir die zweite Seite dann auch noch durchhören kann. Also das ist glaube ich, ganz, ganz, das ist... es muss einfach alles zusammenpassen. Jeder Song muss in sich selbst stimmig sein. Das heißt, dass da nicht irgendwas fehlt oder dass er länger sein muss. Unsere Devise ist lieber kürzer als länger. Mhm. Und die Idee ist da auch oft so, wenn der Song aus ist, ich will ihn sofort nochmal hören. Mhm. Also wenn mir das nicht so geht, dann ist so, ja okay, vielleicht muss man doch ein bisschen kürzen. Also lieber kürzer als länger.
Idealerweise vielleicht auch sogar, wenn man euch zufällig jetzt, also unter Anführungszeichen zufällig live sieht, ja, irgendwo. Es gibt ja so Momente, wo man sofort drinnen ist bei, ja, einer Band, oder? Ja. Obwohl man noch nie etwas von denen gehört,
genau,
hat.
Genau, und das ist ja auch Feedback, das wir von den Leuten halt bekommen. Ah, okay. Also zum Beispiel, wir waren, wann war das? Vor 2 Jahren auch am Seagate Festival. Mhm. Wir haben über FM4 den Sundowner Bühnenslot, mhm, beim Seagate Festival auf der Europabühne gewonnen, auch von unseren treuen Fans. Und haben dann dort auf dieser riesigen 25-Meter-Bühne, das erste Mal auf so einer riesigen Festivalbühne, gespielt, um 4 Uhr am Nachmittag. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, da wird eh keiner sein. Und als wir angefangen haben, waren da vielleicht so 10, 15 Leute. Okay. Und rundherum ist aber Zeltplatz. Und als wir dann gespielt haben, nach 10 Minuten sind irgendwie Leute gekommen. Zum Schluss waren 300, 400, 500 Leute da. Und dann gab es einen Circle Pit. Und das war der früheste, wow, Circle Pit Festivalgeschichte. Hat uns dann die Stage Managerin erzählt. Die gesagt, was ist dir passiert? Und ich habe das erste Mal auf so einer Jeanskutte unterschrieben, neben Turbo Negro und so. Und okay, was ist hier los? Also das sind dann schon, denke ich mal, das ist dann schon cool, dass Leute, auch wenn man nur eine kurze Spielzeit hat, wir haben da insgesamt, glaube ich, 35 Minuten gespielt, mhm, die Songs, die Leute so abholen, dass sie eben bleiben oder hinkommen, mhm, oder sich das geben, weil sie sich auch denken, ja, ist irgendwie cool. Das.
Aber so 35 Minuten passt vielleicht eh ganz gut.
Ja, genau. Für also ich mag Auftritt, das eh gern. Genau, weil da 25 so Minuten volle Kanne. Und,
dann gehen alle glücklich heim, oder?
So ist es, genau. Genau. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass nicht, also wie wir für uns am besten arbeiten können, wie wir uns vorstellen, dass unsere Musik funktioniert. Das ist, glaube ich, da geht es jetzt nicht unbedingt um das Kreative, wie gut die Riffs jetzt sind, sondern auch in der Funktion, wie wir miteinander einen Song, mhm, arrangieren, welche Ideen reinkommen, weil es sind von allen aus der Band, mhm, Ideen gekommen, die dann auch umgesetzt worden sind, und jeder von uns hat wirklich mindestens, also abgesehen von allem, von der Produktion her, mindestens eine zündende Idee gehabt und gesagt, yeah, das gehört hier noch hin.
Okay.
Mal abgesehen vom Fazio, der natürlich die meisten Ideen hatte und halt auch ein klares Bild davon hatte, wie es klingen soll. Weil es soll ja, gut, wir haben einen 90er Vibe, aber gleichzeitig soll es halt nicht klingen, als wäre es in den 90ern produziert worden.
Das habe ich mir auch gedacht beim Anhören. Wenn man so in den 90ern so musikalisch aufgewachsen ist, dann hört man da natürlich oder fühlt sich irgendwie so teilweise zurückversetzt. Auf der anderen Seite klingt es natürlich ganz anders als jetzt Bands aus diesen Jahren.
Ja, und das haben wir uns auch vorher überlegt und gesagt, wir sind halt, es gibt halt mehrere Alben, an denen wir uns orientiert haben. Das ist Weezer Blue Album, mhm, ist ganz klar. Also das war sehr stark. Einfach weil Weezer es halt auch immer geschafft hat, diese großartigen Hooklines und wunderschönen Gitarrenparts miteinander zu vereinen und die super Riffs und so. Absolut eingängig. Ja, ist definitiv eines meiner absoluten Lieblingsalben, das mich extrem geprägt hat. Hm. Dann war natürlich Nirvana, also zwischen Nevermind und In Utero hin und her. Das sind halt auch die Alben, die uns zeitlich irgendwie alle geprägt haben. Und dann halt auch Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf, weil das, ja, halt auch, weil wir halt schon auch ein paar Songs dabei haben, die so ein bisschen einen rock'n'rolligeren Vibe haben, und dann kommen noch andere Sachen dazu, wie die Hives und so, die wir halt jetzt nicht unbedingt als großen Einfluss sehen, mhm, aber halt respektieren dafür, wie die ihre Hooklines schreiben und wie die ihre Songs aufbauen und wie die arrangiert sind und wie diese Songs funktionieren.
Ja. Und das sind ja oft dann nur so kleine Nuancen, die, genau, dann so mitschwingen wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau.
Und die Texte, schreibst die du oder schreibt, ja, sie,
ja? Also die Texte schreibt zu 99% ich. Okay. Es ist dann oft im Studio, dass mir irgendwer noch einen Happen zuwirft, wo ich mit irgendwas nicht ganz zufrieden bin oder wo die Phrasierung jetzt nicht so passt. Aber eigentlich ist das meiste von mir. Und ja, worum geht es? Es geht sehr viel um natürlich meine Erfahrungen als Frau,
Erfahrungen als Frau da draußen in der Welt und gleichzeitig Erfahrungen als Frau in einer Rockband, als Sängerin in einer Rockband und wie man das halt, ja, wie anstrengend und schwierig das manchmal ist, aber gleichzeitig geht es um Endzeitkapitalismus, Angst vor der Existenzängste, das Musikbusiness, Kunst machen, es geht um alles Mögliche, was uns halt einfach auch so beschäftigt. Aber mir ist es halt auch wichtig, dass die Texte so zugänglich sind, dass jetzt jeder irgendwas für sich rauslesen kann, dass das jetzt nicht so klar...
Es ist nicht plakativ, oder?
Genau, genau.
Glaube ich. Also das
genau.
Ist
und auch nicht zu stumpf, dass ich sage, okay, das habe ich schon 1000 Mal gehört.
Also dass sich Hörerinnen und Hörer reinversetzen können oder vielleicht irgendwie das was auslöst.
Genau.
Hast du da, so wenn du so Texte schreibst, schreibst du dir das quasi auch mit Wut vielleicht von der Seele oder ist das eine Aufarbeitung? Oder denkst du dann auch, okay, vielleicht kann ich da Menschen auch zum Anregen bringen, zum Nachdenken?
Na, also da muss ich wirklich sagen, völlig egoistisch geht es da um meine eigenen Issues, die ich in die Welt hinauslasse. Und die, wo ich aber schon glaube, dass das natürlich viele genauso wahrnehmen. Also gerade so zum Beispiel ein Song wie Expensive Toys, wo es darum geht, dass uns dieses ewige Abstrampeln im Kapitalismus halt alle irgendwie zu Sklaven und Sklavinnen macht. Auch unserer selbst, weil ich sage, ich brauche mehr Geld, weil ich möchte das und das machen. Und die Frage sich halt stellt, ja, brauche ich das wirklich? Also das sind Dinge, die sich Leute, glaube ich, jeden Tag irgendwo denken. Ja. Das ist auch nicht, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Und deswegen aber ist das auch so zugänglich für andere natürlich, weil ich jetzt nicht sage, meine Perspektive ist, oder was Texte, die ich überhaupt nicht mag, sind so mit erhobenem Zeigefinger irgendwem versuchen zu erklären, wie man leben soll. Das ist, also das geht für mich irgendwie gar nicht, weil... Also man muss zuerst einmal in den Schuhen einer anderen Person gegangen sein, um zu verstehen, wie es den Menschen geht.
Ist das dann auch die Kunst, quasi diese doch auch persönlichen Texte in jetzt Pop-Songs, Pop-Rock-Songs zu packen? Also das...
Ja, da halte ich es auch sehr, sehr einfach, weil im Endeffekt, was zuerst existiert, ist immer das Riff bei mir. Oder manchmal, also es gibt natürlich manchmal so, aber hauptsächlich, sage ich mal, in 60-70% der Fälle existiert das Riff zuerst und die Melodie und dann muss ich was finden. Das ist dann meistens so eine Catchphrase, die auf meine Melodie passt, die zu meiner Melodie passt und dann schreibe ich den restlichen Text. Und dann weiß ich, okay, worum es geht. Oder oft einmal ergibt sich das, worum es geht, erst nachdem ich mit dem Text fertig bin und mir bewusst, also wenn ich dann noch einmal liest und denke, ah, eigentlich ist es das. Also es ist auch eine sehr unbewusste Art oder sagen wir mal jetzt eine sehr freie Art zu schreiben, die dann halt für mich auch persönlich sehr gut ist, weil gerade zu schreiben, ohne darüber nachzudenken, hat ja auch was extrem Befreiendes. Und rein interpretieren kann man ja dann wirklich, was man will. Also das ist ja das Ziel. Also das ist ja keine Rede, die ich schreibe, das ist ja immer noch irgendwie... Und Spaß an der Sprache ist auch ganz wichtig, also dass manchmal Wortspiele drinnen sind und oder völlige Übertreibungen und dass man Dinge nicht so ernst nehmen kann, das gehört einfach dazu. Aber prinzipiell ist es immer die Melodie wichtiger als der Text, finde ich.
Okay.
Also du kannst alles irgendwie in eine gute Melodie verpacken.
Hast du da auch manchmal, denkst du dir, okay, das wäre jetzt zu persönlich auch, um das quasi in einen Text zu schreiben? Gibt's
so Momente? Nein, da habe ich wirklich keinen Genierer. Also es ist ja eh nicht so konkret. Wie viel Zeit habe ich in einem 2-Minuten-Song? Ja, in einem 2-Minuten-Punk-Song, das geht sich nicht aus. und nein, also da habe ich wirklich kann ich denke mir, das ist die Kunst, die wir machen. Das ist mein Ausdrucksmedium, warum soll ich mir dann noch eine Zensur selbst auferlegen? Also es reicht eh, dass wir bei unserem Album Explicit Lyrics draufschreiben haben müssen, weil wir Fuck sagen.
Das ist ja eh eine...
Ja, weil it's explicit. Also in Amerika ist das explicit. So wie fühle ich mich wie ein Gangster, wie eine Gangster-Rapperin.
Das war ja lange Zeit auch diese Sticker auf den CDs, oder?
Genau.
Das war ja wie ein Gütesiegel.
So ist es. Ja, so empfinden wir Kinder der 90er das natürlich auch noch. Also es ist irgendwie ein Gütesiegel. Und ja,
CDs ohne
diesen Sticker werden nicht gekauft. Ja, und das ist ein bisschen, also weil wir nehmen, wie vorher schon angesprochen, wir nehmen uns selber, versuchen uns selber dann nicht, doch nicht so ernst zu nehmen. Und der Song gerade, You're So Fucking Fake, es ist ja nicht so, als würden wir uns davon ausnehmen. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man unseren Instagram-Feed zum Beispiel anschaut, dass alles, was man da sieht, völlig echt und wahr ist, sondern wir spielen halt natürlich auch mit dem. Und wenn in einem Song das 15 Mal das Wort Fuck vorkommt, dann ist das natürlich ein Scherz. Also ist das natürlich auch irgendwo eine Ansage oder halt auch ein Hinweis darauf, dass wir es vielleicht doch mit einem Augenzwinkern meinen.
Aber wenn man dich in den Social Media verfolgt, dann merkt man schon, dass du auch dort, ich sage jetzt Mission, klingt so groß, aber du, also du teilst schon sehr viel gesellschaftspolitische Themen, sage ich, Themen, die dir anscheinend wichtig sind, auf die du aufmerksam machen willst, also jetzt politische Themen.
Ja, der Mensch ist ja
politisch. Tierrechtliche Themen sind, ja, glaube ich, auch dabei, also.
Voll, der Mensch,
das ist ja auch wichtig anscheinend, oder? Eh,
absolut. Also ich finde, dass der Mensch politisch ist, in seinem Handeln, Denken und vor allem wirklich einfach in dem Tun. Und ich finde es schade, dass das von manchen Seiten, dass man das nicht sein darf oder nicht sein soll, gerade irgendwie, wenn man Kunst macht oder so. Ich würde mir aber bestimmte politische Meinungen niemals anmaßen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der großartig irgendwelche schwierigen politischen Situationen kommentieren kann. Ich habe nicht Politikwissenschaften studiert, aber es gibt ein paar Dinge, die mir als Person einfach sehr wichtig sind und die finde, die für alle wichtig sind, also für alle Menschen. Und ich arbeite auch mit Jugendlichen und deswegen ist die Zukunft, glaube ich, auch ganz wichtig. Und deswegen sind so Themen wie die Klimakatastrophe, menschengerechtes Behandeln von Menschen einfach, jetzt sage ich mal, einfach das gute, respektvolle Behandeln von Menschen, das ist mir einfach wichtig. Ja. Und was mir halt auch wichtig ist, ist, dass jede Person, das sehe ich halt in der Schule, das österreichische Bildungssystem ist eins der ungerechtesten Bildungssysteme Europas. Die Kinder haben nicht alle dieselben Chancen, weil sie in der Volksschule aussortiert werden, wirklich. Mhm. Und landen dann in der Hauptschule oder in den Mittelschulen, die so wenig Ressourcen haben und so wenig Möglichkeiten, die dann die Kinder gar nicht gezielt fördern können. Und das zieht sich vom Kindergarten bis zur Uni. Und es ist halt einfach wissenschaftlich bestätigt, dass hauptsächlich Kinder, deren Eltern bereits die Matura haben, bei uns die Matura machen. Und das ist was, das mir halt unendlich nervt. Und,
ich glaube, ich die letzte PISA-Studie auch
ergeben, oder? Ja, eben. Und das ist ja auch was man relativ einfach lösen könnte. Mhm. Genauso, oder dass es halt auch natürlich sehr viel mit Geld zusammenhängt. Ja. Weil wenn meine Eltern die Matura haben, kriegen sie einfach gleich einmal mehr bezahlt. Und dann
Nachhilfe ist etc.
Genau. Und dann ist es halt auch ein Klassenthema. Und Leute, die sagen, es gibt keine Klassen, da kriege ich schon so einen Hals, weil absolut gibt es Klassen. Und das, die werden erhalten, indem wir halt in Österreich in einem Land leben, das regiert wird von Parteien, denen es primär um den Klassenerhalt geht, so wie der ÖVP. Ja, und die halt keine Reichensteuer wollen, obwohl, weiß ich nicht, wie viele Menschen das auch schon einfordern, die halt sagen, hey, wir wollen eigentlich 1-2% ja. Steuern zahlen, weil es uns eh nichts ausmacht. Ja. Und da denke ich mir dann halt schon, ja, wo soll denn das hinführen? Einerseits dass die sozialen Netze kürzen und ich sehe das halt jeden Tag an den Kindern. Und deswegen ist das, was macht mir das so wütend. Und deswegen macht mir das so. Ich bin in meiner Familie, mein Bruder und ich sind die Ersten, die halt die Matura haben bei uns in der Familie. Ich bin auf einem Bauern, am Schweinebauernhof in Kärnten aufgewachsen. Und da war das halt schon noch, ja, uns war der Klassensprung irgendwie möglich, obwohl meine Mutter dann alleinerziehend war und zwei Kinder und dann drei Kinder gehabt hat. Aber jetzt wird das immer unmöglicher. Mhm. Und gerade in der Stadt sehe ich, dass halt ja, Kinder, die heimkommen und dann oft auch noch Verantwortung für ihre kleinen Geschwister übernehmen müssen, weil die Eltern aus irgendwelchen Gründen halt einfach nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu sein, sondern arbeiten gehen müssen. Dann ja, ist das, also das ist was mir einfach wütend macht, dass da der Sozialstaat einfach weggespart wird und nicht darauf schaut, dass vielleicht dass ein Wohlstand für alle möglich wäre, weil das ist es durchaus. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt.
Ich habe mir das vor unserem Gespräch gedacht, weil ich gewusst habe, dass du Lehrerin bist. Und auf der einen Seite denkt man sich, okay, so als Frontfrau einer Rockband kann man Einfluss haben oder kann man Menschen irgendwie inspirieren und auf Themen aufmerksam machen. Und mit deiner Reichweite auf Social Media kannst du auf Themen aufmerksam machen, in Texten kannst du das. Aber wahrscheinlich bist du mit dieser Arbeit, die du so tagtäglich auch in der Schule machst, noch direkter dran und hast halt auch da so wahnsinnig viel Einfluss. Ist das was, was dir auch irgendwie,
ja,
wo du so hin und her
pendelst? Also ich glaube schon, dass ich Einfluss habe, natürlich. Also ich bin Englischlehrerin, ich versuche, mein Hauptziel ist einmal den Kindern gutes Englisch beizubringen, weil das natürlich auch wichtig ist für die Zukunft, ganz klar. Gleichzeitig aber eben in so einer Ganztagesklasse gibt es ja Kinder, die brauchen mehr Hilfe als andere. Mhm. Und da versuche ich mir schon die Zeit zu nehmen, ihnen diese Hilfe anzubieten. Mhm. Dass das jetzt nicht als Lehrperson in Österreich jetzt nicht unbedingt der Job ist, wo man überladen wird mit positivstem Feedback, kann man sich mittlerweile auch ausdenken, wenn in Österreich niemand mehr Lehrerin oder Lehrer werden möchte und Leute quer einsteigen müssen und dann nach 3 Monaten wieder aufhören, weil sie sagen, was ist das für ein Job und wie arg ist das eigentlich? Aber ja, meistens passiert es dann irgendwann nach Jahren, wenn ich die Schülerin oder den Schüler treffe oder sie mich einladen auf ihre Maturafeier, wo sie dann Schule gewechselt haben und mir sagen, ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Und ich hatte gerade eine Erfahrung, letztes Jahr war das, ein Schüler meiner ersten KV-Klasse, der dann auf die Modeschule gewechselt hat, okay, den ich da auch sehr stark bestärkt habe, ja, dass er auf die Modeschule wechselt. Seine Eltern waren zuerst so, ich weiß nicht, Modeschule. Und dann habe ich gesagt, nein, ich finde, das ist das Beste. Ja, und jetzt hat er mittlerweile seine Matura gemacht, macht jetzt gerade den Meisterbrief zum Modedesigner, wow, und hat mich auf seine erste, also seine Abschlussshow, wie nennt man das nochmal? Wie heißt das? Ich bin der Mode jetzt nicht so. Auf jeden Fall gab es eine Show mit Laufsteg und allem drum, wow, und dran. Und er hat seine Kleidung vorgeführt. Und ich war echt zu Tränen gerührt, weil er zu mir gesagt hat, du hast mich so unterstützt und ohne dich hätte ich mich nie getraut, auf diese Schule zu gehen. Und das war dann, da war ich fertig, da war ich geweint. Ich war echt glücklich und habe mich so gefreut, dass halt einfach 5 Jahre später jemand an mich denkt und sagt, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und das ist halt,
schön,
ne? Ja, das ist absolut schön. Und deswegen bin ich auch wenn natürlich das Schulsystem jetzt in Österreich eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr viele Probleme hat, die seit Jahrzehnten gleich sind, die nicht gescheit angegangen werden, wo zu wenig Geld investiert wird, über solche Dinge bin ich dann schon froh, dass ich diesen Job habe, mhm, und nicht irgendwo in der Privatwirtschaft E-Mails beantworten muss. Muss ich so auch als Lehrperson, zwar relativ viele mittlerweile, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass mit Menschen arbeiten einfach was ist, was mir Spaß macht und wo ich auch Leuten was mitgeben kann. Funktioniert nicht mit allen, das werden nicht alle so denken, aber wenn ich ein paar erreicht habe und eben allein eine Person, die mir sagt, hey, ohne dich hätte ich das nicht geschafft, da bin ich einfach, ja, passt, danke. It was a good choice, after all.
Aber es ist ja auch auf der anderen Seite, sind ja auch Bands und Künstlerinnen, Künstlern so enorm wichtig, oder vor allem, also wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit und Jugend, wie man sich da festhält daran an Bands und dann.
Ja, und das ist ja jetzt, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, also natürlich wahrscheinlich bei den Swifties schon, aber zum Team Swiftie gehöre ich halt nicht und ich bin halt immer so, ja, einerseits kill your idols, weil es immer schwierig ist, gerade auch, glaube ich, dass wenn man dann die Leute persönlich kennenlernt, dass das oft eine Enttäuschung, ja, ist, wenn man Künstlerinnen so privat kennenlernen muss. Gleichzeitig aber denke ich mir, ja, wenn ich eine gute Message habe und wenn jemand was mitnehmen kann aus dem, was ich da tue und sei es auch oft nur, und das ist, glaube ich, das, was ich am liebsten mitgebe, auch gerade den Mädels in meiner Klasse, so, du kannst alles machen, was du willst.
Du musst nur die Courage finden, es zu tun, und die findest. Also das ist jetzt auch so heute im Proberaum, ich muss da dann schon die Dirigentin spielen und alle mal und ihnen gewinnen Tipps, wie ich das so auf der Bühne mache, wenn ich auf der Bühne stehe, Nervosität, und sie machen das dann und sie freuen sich dann, dass es funktioniert, und dann denke ich mir, ja, passt. Es ist schön, von der großen Veränderung zu träumen, aber ich glaube, im Kleinen können wir alle so viel mehr bewirken, als wenn wir da die großen Sachen kommen, wenn viele Kleine was tun.
Ist vielleicht so zum Abschluss noch, weil du früher gesagt hast, du bist auf einem Bauernhof in Kärnten aufgewachsen. War dann Musik auch so irgendwie eine Flucht für dich, die du genutzt hast, also auch Bands vielleicht, die du jetzt irgendwie auf Art zitierst in deiner eigenen Musik? War das aus dieser Welt auch zumindest gedanklich oder in der Musik ein bisschen rauszukommen?
Absolut. Also das ist, manche Leute erwähnen, also gerade die Künstler, viele der KünstlerInnen, die ich eigentlich ganz gern mag, erwähnen immer so den Moment, wo die Beatles das erste Mal im Fernsehen in Amerika waren, in der Ed Sullivan Show. Für mich war es, wir waren die Ersten im Dorf, die ein Satellitenfernsehen hatten.
Oh, ich habe immer zu den Nachbarn gehen müssen.
So ist es, genau. Wir waren die Nachbarn, wo alle zusammengekommen sind, um MTV zu schauen.
Okay.
Und mein älterer Bruder, der hatte eine Death-Metal-Band, das heißt, und ich hatte direkt...
Er selber,
okay. Genau, der hat in einer Death-Metal-Band gespielt. Und deswegen waren immer irgendwie war das Haus voll mit langhaarigen jungen Männern. Und ich, die kleine Sonja, zwischendrin beim MTV schauen, und dann habe ich bei Headbangers Ball Nirvana gesehen, live. Und das war so... Was passiert da? Ich war völlig schockiert, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, das will ich tun. Genau, und das, an dem habe ich ja lange, es ist ja dann nicht direkt dazu gekommen. Ich habe dann zwar angefangen, Gitarre zu spielen, aber aufgrund eben, meine Eltern haben sich scheiden lassen, umgezogen, dieses, jenes, war das halt alles gar nicht so möglich. Dann habe ich teilweise versucht, dass ich nach Wien gezogen bin, der Musik abzuschwören, weil ich niemanden gekannt habe in Wien und überhaupt keinen Zugang zur Szene gehabt habe. Dann bin ich in die elektronische Musik geflohen und bin halt für Tanzen gegangen, was halt auch eine Art von Flucht war. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt und es war immer, Musik ist immer ein Ventil für mich. Es ist immer ich kann da immer irgendwas loslassen. Deswegen ist für mich auch Live-Spielen so wichtig, weil das natürlich besser funktioniert, wenn man das vor Leuten macht, die da vielleicht mitfühlen oder die sich darauf einlassen und sich auf das, was ich da jetzt ausstrahle, irgendwie, die das aufnehmen und dann kommt da was zurück. Mhm. Also ich könnte eben niemals, um auch zum Anfang zurückzukommen, im Proberaum sitzen, zwei Bier trinken und freitags proben und dann gehe ich wieder heim und das war's. Und auch die viele Wut, die ich in mir habe, die halt sicher auch entstanden ist durch wie man aufwächst, wo man aufwächst. Also sehr große Hassliebe.
Mir geht es auch so, ich bin selbst aus Kärnten. Also,
eben, ich glaube, die meisten KärntnerInnen können das nachvollziehen, dass das schon was ist, das auch antreibt. Und deswegen versuche ich auch, Leuten mitzugeben, irgendwo, also ob ich das jetzt als im Publikum mache, mitsingen und rausschreie oder ich auf der Bühne, das ist wurscht. Ich glaube, dass jede Person sollte das notwendige Ventil finden. Aber es ist für mich halt ganz, ganz wichtig, das zu haben. Und das war immer schon ein sehr wichtiges Element. Also ich glaube, ich habe erst angefangen, Gitarre zu spielen, habe ich mit 10, 11. Genau, und seitdem... On-Off-Phasen habe ich immer wieder gehabt, aber ja, es ist ein großer, wichtiger Bestandteil meines Lebens und es ist sehr schön, wenn das andere Leute irgendwie mitfeiern können.
Aber das ist schon interessant, oder, dass man diese Musik, die dann so vielleicht ab der Volksschule vielleicht, glaube ich, hat so bei mir angefangen oder dann halt ab der Unterstufe natürlich, dass man immer wieder mal dazu, also man kehrt immer wieder zurück, oder das lässt dann, glaube ich, ein Leben lang nicht los. Also so gewisse Bands, Künstlerinnen, Künstler, die, auch wenn man, so wie du sagst, okay, du bist dann in die elektronische Musik mal geflüchtet oder hast die Gitarre weggelegt, aber irgendwie bist dann doch wieder dort gelandet.
Ja, natürlich, weil
Was mir bei der elektronischen Musik halt einfach gefehlt hat, war wirklich das mechanische, ich mache das mit meinen eigenen Händen. Mhm. Und ich habe dann zuerst in einer Noise-Pop-Band gespielt und da war es halt sehr viel in die Gitarre reindreschen einfach. Ja. Und das ist ja was ich immer noch gerne mache, weil es halt einfach allein das körperliche Tun, ja, dass man, ich habe oft dann auch wundgespielte Finger und blaue Flecken und das gehört irgendwie dazu und das ist, hat auch was Kathartisches, was Reinigendes, wo ich sage, okay, passt, ich lasse das dort raus und dann ist es weg. Und nach einer Show bin ich dann meistens auch wirklich extrem happy. So, da ist man dann auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch wenn es nicht hundertprozentig, also auch wenn manches schief geht, aber man ist immer irgendwie zufrieden, weil meistens erreicht man ja doch irgendwen und das ist dann schon schön. Also sich ärgern bringt halt auch nichts.
Ja, vielen Dank. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar ganz kurze Fragen.
Ja.
Bitte mit kurzen Antworten. Okay.
Es
waren jetzt bei allen Gästen dieselben Fragen.
Okay.
Bin gespannt.
Ja, ja.
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ich sage jetzt mal Amsterdam.
Okay.
Ja.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Sick of Myself, norwegische Produktion.
Ah, stimmt, den habe ich auch gesehen.
Ja, schräg, lustiger, norwegischer. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Welches Buch kannst du uns aktuell empfehlen? Oder was liest du gerade?
Ich habe jetzt gerade fertig gelesen, It Didn't Start With You, How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle von Mark Wallin. Sehr, sehr spannendes Buch darüber, wie viel man sich eigentlich mitschleppt, das einem nicht gehört.
Ich glaube, das werden wir noch in den Shownotes verlinken, das Buch, das ist dann einfacher zu finden. Was ist das schönste Lied der Welt? Gemeine Frage, ich weiß.
Ja. I Won't Hurt You von der West Coast, wie heißt die West Coast Pop Art Band? Mhm. Kommt in Wes Anderson-Filmen und so auch immer wieder vor.
Was soll von dir und deiner Kunst einmal bleiben?
Coole Platten. Coole Platten, die man sich immer wieder gern anhört.
Und irgendwelche letzten Worte?
Kommt auf die nächsten Konzerte.
Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Sonja Meyer, die Frontfrau der Wiener Rockband Bates. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles, ist mein Podcast. Aktuell sind für die erste Staffel noch 2 Folgen geplant. Dann geht's mal in die Sommerpause. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.